Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, Medientag.
Oh, hallo, ich bin Tim. Ich will euch ja nicht beunruhigen, aber hier im Kakadu-Studio gehen gerade sehr, sehr merkwürdige Dinge vor sich. Wer ist denn das jetzt? Moment. Ach, Anna, du bist das.
Hallo, Tim.
Ja, sag mal, kannst du dir hier diesen ganzen Hokuspokus erklären?
Das könnte vielleicht etwas mit Vampiren zu tun haben.
Ah ja, wie beruhigend.
Keine Bange, so schlimm sind die auch nicht. Das beweist der Film, den ich heute vorstelle.
Okay, wäre aber trotzdem schön, wenn du erst einmal hier in meiner Nähe bleibst. Nur so zur Sicherheit.
Okay.
Ja, und zum Glück ist ja heute auch unsere Kakadu-Lesecrew mit da. Sie stellt euch neue Bücher vor. In einem geht es um die Oma von Sophia. Die wird etwas tüdelig. Also sie vergisst viele Sachen.
Die Oma vergleicht sich mit einem Puzzle, weil vom Puzzle auch immer mehr Teile verloren gehen. Dann ist das Bild nicht mehr vollständig.
Tja, wie Sophia und ihre Oma damit umgehen, das hören wir später. Und dann bekommen wir noch raus, was für ein Tier solch merkwürdige Laute von sich gibt. Anna, hast du eine Vermutung, was das für ein Tier gewesen sein könnte?
Vielleicht ein ganz großer Vogel?
Ja, klingt wie ein Vogel, ist es aber nicht. Das Tier ist viel größer und kann für einen Vogel auch durchaus gefährlich sein. Zumindest, wenn es Hunger hat. Nachher gibt es die Auflösung, welches Raubtier zwitschert wie ein Vogel. Jetzt zwitschern hier aber erst einmal die Vampire. Man könnte aber auch singen dazu sagen. Die Vampire laufen sich warm. Ab Donnerstag flattern sie durch die Kinos. Der kleine Vampir ist nämlich zurück. Vielleicht habt ihr seine Abenteuer schon gelesen oder geguckt. Es gibt schon ein paar Filme mit ihm. Jetzt kommt ein neuer dazu. Diesmal nicht mit echten Vampiren, Menschen, die Vampire spielen, sondern mit animierten, also aus dem Computer. Kakadu-Film- und Vampirexpertin Anna Wollner, die hat sich den Film schon angeguckt. Anna, ich kenne ja den kleinen Vampir noch, da war ich selber ein kleiner Tim. War das der gleiche kleine Vampir? Also damals gab es nämlich so eine Fernsehserie.
Es ist der gleiche Vampir, der gleiche kleine Vampir, nämlich Rüdiger von Schlotterstein, der allerdings ein ganz kleines bisschen älter ist als wir oder auch nicht, je nachdem, wie rum man es dreht.
Warst du draußen?
Ja, Vater. Aber nicht weit.
Du weißt, das ist kein Argument.
Ja, Vater.
Diese Kinder rein müssen mal aufhören. In zwei Nächten hast du Geburtstag.
Dann bin ich wieder 13. Zum 300. Mal. Langweilig.
Rüdiger.
Ja, für immer 13 sein, was für einige nach einem ganz großen Traum klingt, ist für Rüdiger von Schlotterstein Realität. Rüdiger ist 13 und das seit über 300 Jahren. Denn er ist mit seinen schwarzen Klamotten, den verwuschelten Haaren und diesem verschmitzten Grinsen, bei dem seine scharfen Zähne sichtbar werden, ein Vampir. Eigentlich kein schlechtes Leben, wären da nicht die strengen Regeln seines Vaters, die selbst am Geburtstag gelten.
Keiner von euch geht nach draußen. Nicht ohne mich.
Nicht, wenn die ganze Sippe hier ist.
Das ist es ja gerade. Wir sind alle hier. Vater will, dass wir feige sind. Wir sollen uns verstecken.
Ich will nur nicht, dass ihr mit einem Holzpflock durchs Herz endet.
Meine Lieben, schon wieder diese Diskussion. Tut mir leid, Mutter.
Was glaubst du, wo du hingehst? Wenn das nicht sofort aufhört, schicke ich dich ins Exil nach Sibirien. Ich mach das.
Lieber.
Erzähl mir jetzt nichts von einer Phase. Pubertät oder sowas.
Pubertät hin oder her. Rüdiger und sein Bruder Lumpi, die setzen sich über das Verbot hinweg, drehen draußen eine Runde über die Familiengruft und machen so den Vampirjäger Geiermeier auf sich aufmerksam.
Oha, und der ist ja schon aus Berufsgründen nicht der größte Vampirfreund. Der fängt die dann oder was?
Nicht alle. Geiermeier gelingt es zwar, die Familiengruft abzuriegeln, aber Rüdigers Eltern, seine kleine Schwester Anna und er selbst schaffen es, in den Schwarzwald zu fliehen. Und genau dort trifft er auf einen Menschenjungen, der ganz besessen ist von Vampiren.
Anton Bonsack.
Rüdiger von Schlotterstein. Ich bin auch 13.
Es stimmt also. Vampire spiegeln sich wirklich nicht.
Das macht es schwierig, sich zu kämmen.
Du bist echt cool.
Was hat meine Temperatur damit zu tun?
Nein, cool wie abgefahren, durchgedreht.
Ich fühle mich gut.
Du
musst noch eine ganze Menge lernen, Vampir.
Das ist nicht nur der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, sondern auch der Beginn eines großen Abenteuers und wundersamerweise für Mensch und Vampir zusammen.
Und wenn wir jetzt die Vampirskala haben, von Knoblauch und Holzkreuz bis Heidenspaß mit spitzen Zähnen, wie gut ist der Film?
Ich würde 3 von 5 Knoblauchzähnen geben, denn der Film ist liebevoll am Computer entstanden, so ein Animationsfilm, der damit alle kreativen und technischen Freiheiten hat, die ein Animationsfilm eben hat, gerade wenn es um die Action und vor allem das Fliegen geht. Denn klar, das beliebteste Fortbewegungsmittel eines Vampirs ist das Fliegen. Und selbst Mensch Anton darf, wenn auch erst gegen seinen Willen, gemeinsam mit Rüdiger abheben.
Können 13-jährige Sterbliche eigentlich fliegen?
Ich kann nicht mal Auto fahren.
Keine Ahnung, wie ihr es aushaltet, überall hin zu Fuß zu gehen. Wollen wir fliegen?
Eigentlich nein.
Komm schon. Nimm meine Hand,
sagt er und hebt zusammen mit Anton ab und es geht ab in die Nacht. Der Film hat viele sympathische Figuren, allen voran Anton, Rüdiger, die Schwester Anna, der Bruder Lumpi und die Vampir- und die Menscheltern, ja, und eben diesen leicht vertrottelten Bösewicht. Und es ist eine abenteuerreiche, zum Glück nicht allzu gruselige Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft, das über sich selbst hinauswachsen und darüber, wie die Angst vor Unbekannten ganz klein wird, wenn man sich kennenlernt. Insofern ist der kleine Vampir von mir eine absolute Kuckempfehlung.
Also Daumen hoch von unserer Kinoexpertin Anna Wollner. Der kleine Vampir ab Donnerstag im Kino, mal mit bunten Bildern aus dem Computer. Deshalb verlosen wir das Buch und das Hörspiel zum Film unter allen, die mir den kleinen Vampir malen. Gerne könnt ihr natürlich auch unsere Tiere dazu malen oder vielleicht Anna und mich, ganz wie ihr wollt. Wir sind gespannt auf eure Bilder vom kleinen Blutsauger. Die lasst ihr am besten von euren Eltern abfotografieren und dann per Mail schicken, und zwar an kakadu@deutschlandfunkkultur.de oder per Post geht das an Deutschlandfunk Kultur, Redaktion Kakadu, Hans-Rosenthal-Platz in 10825 Berlin. Hans-Rosenthal-Platz in 10825 Berlin. Tja, und unter allen, die mitmachen, verlosen wir die 3 Bücher und 3 Hörspiele zum Film. Ich bin gespannt, wie schrecklich oder wie nett eure Vampire vielleicht ausschauen werden. Natürlich haben wir unsere Opas und Omas lieb. Macht ja nichts, wenn sie mal etwas vergessen. Passiert uns ja auch. Doch wenn sie zum Beispiel nicht mehr wissen, wie sie selbst oder wie wir vielleicht heißen, wird das Leben nicht nur für sie kompliziert. Unsere Kakadu-Lese-Crew, die stellt euch heute 2 Bücher vor, die von Großmüttern erzählen, die die Welt nach und nach vergessen.
Ich heiße Jaron und ich stelle euch heute Omas Rumpelkammer vor.
Die 8-jährige Sophia verbringt ein paar Tage bei ihrer Oma, ganz allein, ohne die Eltern.
Sophia fühlt sich da sehr gut und wohl, weil sie so gut riecht.
Oma riecht nach Zimt und Zucker, manchmal auch nach Lavendel.
Und weil sie so unordentlich ist.
Und weil Oma eine Rumpelkammer hat.
Und Sophia mag die sehr gern, weil da so viel Gerümpel drin ist. Und zu viele Sachen, mit denen man spielen kann. Sie spielt manchmal mit ihrer Oma mit den Henkel und Tassen und Tassen ohne Henkel Museum.
Wie bitte?
Tassen ohne Henkel und Henkel ohne Tassen.
Oma kann einfach nichts wegschmeißen, denn die vielen Rumpelkammerdinge erzählen aus ihrem Leben. Und diese Geschichten von Oma hört Sophia sehr gern. Doch es liegt ein Schatten auf diesen Ferientagen.
Die Oma vergisst immer mehr Sachen. Zum Beispiel vergisst sie, dass sie schon einen Truthahn bestellt hat. Deswegen hat sie auch 2 bestellt.
Ein Tier zu viel für das Festessen, wenn die Eltern wiederkommen. Kurzerhand versteckt Oma den gerupften Truthahn Nummer 2 in der Waschmaschine. Sophias Eltern sollen auf gar keinen Fall mitbekommen, dass Oma schon wieder etwas vergessen hat. Denn Sophias Eltern beobachten sorgenvoll Omas Veränderung. Und wie findet es Sophia, dass Oma immer mal wieder etwas vergisst?
Nicht so schlimm. Es ist ja auch normal, dass alte Leute ganz viel vergessen.
Sophia nimmt ihre Oma vor den Eltern in Schutz. Sie denkt, dass die 2 ihrer Oma nichts mehr zutrauen und sie bevormunden, genauso wie die Eltern auch sie manchmal behandeln. Doch Oma leidet selber unter ihrer Vergesslichkeit. Sie merkt, dass der Alltag immer komplizierter wird. Mal vergisst sie beim Kochen eine wichtige Zutat, dann schaltet sie den Herd nicht aus.
Die Oma vergleicht sich mit einem Puzzle, weil vom Puzzle auch immer mehr Teile verloren gehen.
Und dann?
Dann ist das Bild nicht mehr vollständig.
Sophias Eltern müssen gemeinsam mit der Oma eine Lösung finden, wie die alte Dame in Zukunft gut versorgt und sicher wohnen kann. Alleine leben kann sie nämlich bald nicht mehr. Doch was wird aus der Rumpelkammer, wenn Oma im Altersheim lebt? Oma wird ihre Erinnerungsstücke vermissen, Sophia umso mehr. die zwei sich noch einmal helfen können, wie schon so viele Male zuvor? Das wird nicht verraten, sagt Jaron. Doch unser Testleser empfiehlt, selber lesen. Denn dieses Buch ist toll, traurig und schön, schön und traurig zugleich.
Ich vergebe 5 Punkte für Omas Rumpelkammer.
5 von 6 Kakadus für Omas Rumpelkammer von Bette Westerer.
Ich bin Seymour und ich stelle euch das Buch vor, Rosa und Louis Geisterstunde. Aber eigentlich ist es gar kein Buch, sondern so eine Art Comic.
Und manchem von euch vielleicht bekannt, als Fortsetzungsgeschichte in der Kinderzeitschrift Dein Spiegel.
Rosa und Louis ziehen im 1. Kapitel in ein großes Schloss von der Oma. Und die wollen nicht, dass die ins Altersheim kommen. Deswegen ziehen die dahin.
Gemeinsam mit den Eltern. Das Schloss der Oma ist ein Ort voller Abenteuer, denn die ehemaligen Bewohner sind auch noch alle da. Jeder von ihnen lebt als Geist in den alten Gemäuern.
Und nur Kinder können den Geist sehen.
Der 12-jährige Louis fühlt sich gestört von den sonderbaren Mitbewohnern, die die moderne Welt nicht verstehen. Seine 8-jährige Schwester Rosa hingegen kommt mit den Wesen sehr gut zurecht. Als das Mädchen eine sonderbare Begegnung mit ihrer Oma hat, hilft sogar einer der Geister, diese zu verstehen.
Rosa und ihre Oma machen einen kleinen Spaß, oder Rosa bezeichnet das als Spaß. Sie bemerkt erst nicht, dass ihre Oma sie wirklich als Diener behandelt. Sie tun so, als ob Rosa der Königin das Essen serviert. Und dann sagt die Oma zu Rosa, wieso nennst du mich Oma?
Die Oma erkennt ihre Enkeltochter nicht.
Und Rosa findet das total traurig und dann sagt sie das dem Geist, dem ersten Geist, den sie getroffen hat, ihr bester Freund. Und der sagt ihr dann, dass die Oma alles vergessen hat.
Oma lebt in der Vergangenheit. Sie wird in ihrer Vorstellung wieder zu dem Kind, das damals im Schloss lebte. Manche Geister kennen Oma noch aus dieser Zeit und helfen Rosa, Omas Verwandlung besser zu verstehen. Dabei machen Rosa und die Geister eine überraschende Entdeckung.
Die Oma, sie ist die einzige Erwachsene, die die Geister sehen kann.
Und so haben Rosa und Oma eine gemeinsame Welt, die freundliche der Geister. Und die Geister, die ehemaligen Königinnen und Diener und Ritter, sorgen in jedem neuen Kapitel für Abenteuer.
Mir gefällt es sehr gut, weil man kann an einem Tag alle Kapitel lesen und es sind auch lustige Kapitel. Ich vergebe 6 Kakadus.
Also volle Punktzahl für Rosa und Louis. Der Comic von Ferdinand Lutz ist im Reproduktionsverlag erschienen. Davor hat euch Jaron Omas Rumpelkammer von Bette Westerer aus dem Rieder Verlag vorgestellt. Und wer sich das jetzt nicht merken kann, kein Problem. Dafür gibt es ja unsere Seite www.kakadu.de. Da haben wir euch das alles noch einmal aufgeschrieben.
Hallo?
Kakadu, kommst du mit Athena besuchen?
Nee, keine Lust. Ich gucke gerade meine Lieblingskochsendung. Du, Tiger, sie machen heute, warte mal, wie hieß das nochmal? Böff Bourguignon oder so. Boah, guck doch mal, voll der Hammer.
Böff, was? Ah, du kannst es ja nicht mal richtig aussprechen. Warum guckst du überhaupt dauernd Kochsendungen? Du kannst ja gar nicht kochen.
Na und? Du guckst doch auch dauernd Fußball.
Der ewige Kreis, das ist ein Lied aus dem Musical Der König der Löwen. Das spielt ja unter Tieren in Afrika und dorthin begeben wir uns jetzt auch hier beim Kakadu am Medientag in die afrikanische Steppe. Dort lebt dieses Tier, das uns am Anfang der Sendung schon mal begegnet ist. Hört nochmal. Ja, klingt wie ein Vogel, ist aber eine Raubkatze. So zwitschert eine Gepardenmutter, wenn sie ihren Jungen irgendwie etwas mitzuteilen versucht. Gerade kann man sich im Kino angucken, wie Malaika ihre Jungen großzieht. Malaika ist nämlich eine Gepardin und ihre Geschichte, die hat jemand festgehalten, nämlich der Naturfilmer Matto Barfuß. Er hat die Gepardin mehrere Jahre mit der Kamera begleitet. Und unserer Kakadu-Reporterin Gabriela Grunewald hat er erzählt, wie das Leben mit den Raubkatzen war und warum er auch der Gepardenmann genannt wird.
Malaika ist ein wunderschöner Name, das heißt Engel und im arabischen Sprachgebrauch die Königin. Und letztendlich hat sie ihrem Namen alle Ehre gemacht.
Der Künstler und Filmemacher Matto Barfus glaubt, dass Malaika die Urenkelin der Gepardin ist, mit der er 20 Jahre vorher zusammengelebt hat. Damals entdeckte er auf einer Fotosafari eine wilde Gepardin und ihre Jungen und verliebte sich sofort in die faszinierenden Raubkatzen.
Für mich war der fantastischste Moment damals, als die Gepardenmutter mich untersucht hat. Ich lag da in der Steppe auf dem Bauch und sie stand über mir und betatschte mich und beschnüffelte mich. Und dann ist sie irgendwann weggegangen und hat die Jungen bei mir gelassen.
Damals lebte Matto barfuß auf allen Vieren, barfuß, mehrere Monate lang mit dieser Gepardenfamilie zusammen. Er veröffentlichte dazu das Buch Leben mit Geparden, zu Gast bei einer wildlebenden Gepardin in der Serengeti und kam so zu seinem Spitznamen als der Gepardenmann. Vor 4 Jahren traf er dann wieder eine Gepardin, die ihn völlig begeisterte.
Jagen, rannte plötzlich los über 2 Kilometer und hat am Ende sogar noch beschleunigt und hat eine Gazelle geholt. Und das ist völlig untypisch für einen Gepard, aber sie ist eine unglaublich starke und auch ausdauernde Gepardin.
Sie hatte 6 Junge, als er ein Jahr später zurück nach Afrika kam. Sofort zückte Matto barfuß seine Kamera. Er beschloss, einen Kinofilm mit der Gepardin zu drehen und nannte sie Malaika.
Die Beziehung ist dann halt tatsächlich so eng geworden, dass ab und zu ist sie mal aufs Filmauto hochgekommen und in einem Fall ist sie mal eingeschlafen, da ist ihr Kopf auf meinen Arm gefallen und sie war einfach glücklich.
Die Bindung wurde jeden Tag stärker und deswegen litt der Filmemacher sehr, als er mit ansehen musste, wie eines der Jungen beim Überqueren des Flusses von einem Krokodil unter Wasser gezogen wurde. Noch viel schlimmer war es, nachdem sich Malaika beim Jagen verletzt hatte und eine tiefe Wunde auf der Brust klaffte. Würde sie das überleben?
Letztlich konnte ich halt hinter der Kamera immer nur Daumen drücken und hoffen, dass sie zurück ins Leben kommt. Sie hat mit viel Schnurren versucht, die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen. Sie konnte natürlich tagelang auch nicht jagen, musste trotzdem weiterhin 5 Babys, die sie damals noch hatte, weiter säugen.
Zum Glück wurde Malaika wieder gesund. 4 Jahre lang hat Matto barfuß die Gepardenfamilie begleitet und so ist aus dieser sehr persönlichen Geschichte ein packender Naturfilm mit außergewöhnlichen und wunderschönen Bildern entstanden.
Malaika, die Geschichte einer Gepardin. Gabriela Grunewald hat uns den Mann vorgestellt, der 4 Jahre die Raubkatze mit der Kamera begleitet hat. Ja, wie verabschiedet sich denn jetzt eigentlich eine Gepardin? Also, ja, habe ich mir fast schon gedacht. Ja, dir dann auch einen schönen Nachmittag, Malaika. Das war der Kakadu Medientag. Morgen ist Musiktag. Dann sind wir mit Kindern aus Leipzig verabredet, die ihren eigenen Song geschrieben haben. Wir begleiten sie bei den Proben, bevor sie den Song das allererste Mal auf die Bühne bringen. Jetzt geht's ja im Deutschlandfunk Kultur gleich mit dem Musikmagazin Tonart weiter. Mehr Kakadu, den gibt es im Netz auf unserer Seite www.kakadu.de. Könnt ihr euch die Sendung auch als Podcast runterladen, zum immer wieder anhören oder aber auch zum Mitnehmen, wenn ihr in den Herbstferien unterwegs seid. Ich bin Tim und morgen im Radio wieder drin.
Hallo?
Athena, spielen wir Kaufmannsladen?
Von mir aus. Also, ich habe einen Obst- und Gemüseladen und du kaufst bei mir ein. Was möchten Sie denn, mein Herr? Womit kann ich Ihnen dienen?
Ich hätte gerne Glühbirnen.
Tut mir leid, so etwas haben wir nicht.
Was ist denn das für ein Saftladen?
Kakadu, Glühbirnen sind weder Gemüse noch Obst. Die gibt es beim Elektriker. Aber meinetwegen habe ich eben einen Elektroladen. Sie wünschen, mein Herr?
Guten Tag, ich möchte 1 Kilo Strom.
Vogel, was soll der Unsinn?
Aber du hast mir doch selbst gesagt, Strom wird in Kilowatt gehandelt.
Also so geht das nicht.
Gut, dann tauschen wir die Rollen. Du kaufst bei mir ein und ich bin ein Blumenhändler.
In Ordnung. Und ich weiß auch schon, was ich haben möchte. Ich hätte gern Blumenkohl.
Kein Problem.
Ach, wirklich?
Blumenkohl gibt es gleich nebenan. Da, wo es keine Glühbirnen gibt.